Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Freitagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News-Omelett. Und natürlich entlasse ich Sie nicht in das Wochenende, ohne Sie mit den Schlagzeilen, den Meldungen, den Nachrichten, den Absonderlichkeiten des Tages zu versorgen. Und ich muss über all das nicht alleine sprechen, denn ich habe einen wunderbaren Gast und sie arbeitet in einer Branche, die würde der klügste Mann der Welt umschreiben mit Person, Woman, Man, Camera, TV, denn dort arbeitet sie in der Fernsehbranche als sehr erfolgreiche und sehr gute Autorin und außerdem ist sie eine der witzigsten Personen bei Twitter. Herzlich willkommen und guten Morgen, Gianna Mariella Tripke-Knoll.
Mann, hallo, guten Morgen.
Guten Morgen.
Es ist Gianna Mariella Tripke-Knoll, Mann, aber du darfst Mariella Tripke sagen.
Ja, dann machen wir jetzt Mariella Tripke, das, weil sonst, wenn ich jetzt immer den Namen komplett sage, dann ist ja schon das Ding ja komplett rum, bevor wir angefangen haben. Im Grunde genommen ist ja dein voller Name, ist ja bei Trump schon so eine Art Intelligenztest, ne? Wenn er nur deinen Namen komplett sagen müsste, würde er sich wahrscheinlich schon wieder bei Fox damit rühmen, dass er den Intelligenztest erfolgreich bestanden hat.
Könnte sein. Ja. Oder auf Twitter oder sonst wo.
Ja, vermutlich. Sag mal, wie hast du die Meldung aufgenommen, dass Rittersport sich im Rechtsstreit durchgesetzt hat?
Es war mir relativ egal. Ich war aber ganz kurz besorgt um wie heißt sie jetzt? Diese Schokolade, die du quasi auch als Warentrennstäbchen benutzen kannst, diese Schweizer Berge.
Ach, Toblerone,
genau.
Toblerone,
ich habe mich nämlich gefragt, was passiert wäre, wenn jetzt Milka sich nochmal neu umorientieren will und dann auch gegen Toblerone verliert. Das war irgendwie wirklich meine einzige Sorge dabei.
Vergehen nochmal weitere 10 Jahre.
Ich mag aber auch keine Milka-Schokolade. Oh. Und der Sport finde ich okay.
Okay, das eine eindeutige Positionierung. Mal gucken, wie es hiermit weitergeht.
Die Schlagzeile des Tages.
Die Taz schreibt, Rechtsextreme in der Bundeswehr, gleich 2 neue Nazi-Skandale. Ja, es hört nicht auf, der Social-Media-Chef der Bundeswehr soll Kontakt zur identitären Bewegung gehabt haben. Und es gibt Berichte über eine rechte Chatgruppe von Soldaten. Ja, der Leiter der Social-Media-Abteilung der Bundeswehr, Marcel B., zeigt einem Bericht zufolge öffentlich Sympathien für einen mutmaßlichen Rechtsradikalen. Und dann ist noch was anderes rausgekommen, dass diverse Soldaten in einer Telegram-Gruppe gewesen sein mit dem Namen Wir, also Hashtag Wir Augen öffnen. Von November 2019 bis Juni 2020 waren dort mehr als 240 Teilnehmer, darunter mindestens 2 Soldaten aus Niedersachsen. So, und das stimmt uns natürlich einigermaßen nachdenklich, wenn wir die Meldungen der letzten Wochen und Monate, ja wenn nicht gar Jahre verfolgen. Wie ist dein Verhältnis zur Bundeswehr?
Mariana? Ich habe Gott sei Dank überhaupt gar kein Verhältnis zur Bundeswehr. Ich finde halt, also wer da freiwillig mitmacht, der ist doch schon nicht so ganz koscher, oder? Also da muss man doch schon genauer hingucken. Also wer zieht sich denn gerne Uniform an und lässt sich anbrüllen und denkt, ja, das ist eine gute Idee, da würde ich gerne mein Leben drauf bauen. Das finde ich schon seltsam.
Ja, also worauf wir uns auf jeden Fall einigen können, ist, dass Menschen, die Spaß haben an Waffen und an Heimattreue und all diesen Dingen, dass die natürlich von etwas wie der Bundeswehr angezogen werden. Da würde ich auf jeden Fall mitgehen. Ich würde jetzt nicht grundsätzlich alle Bundeswehrsoldaten oder Soldaten generell in die rechte Ecke stellen. Und ich glaube, es auch wahrscheinlich gibt es auch sehr viele, also ich kenne sogar welche, die sind sehr vernünftig. Aber tatsächlich ist das natürlich generell ein Milieu, das solche Leute anzieht. So, da gehe ich auf jeden Fall mit. Jetzt hat ja Annegret Kramp-Karrenbauer etwas Neues angeregt. Jetzt will die Bundeswehr Freiwillige für den sogenannten Heimatschutz anwerben. Der neue Dienst soll insgesamt ein Jahr dauern, aber nicht am Stück. Und also das ist jetzt dieser Freiwilligendienst, also von April 2021 sollen da bis zu 1000 neue zusätzliche Kräfte rekrutiert werden. Also das ist, ich weiß nicht, also jetzt hat AKK gerade die KSK aufgelöst und also der Begriff Heimatschutz, ist jetzt auch nicht unbedingt dazu geeignet, Menschen anzulocken, die vielleicht anderer Gesinnung sind, die als in dieser Telegram-Gruppe. Also gibt es da sonst irgendwie Vaterlandsstolz? Wäre doch auch noch ein toller Begriff gewesen in dem Zusammenhang. Blut- und Ehredienst. Ich weiß es nicht. Ist AKK da so am Puls der Zeit?
Du hast selbst gerade gesagt, man soll sie nicht immer in die rechte Ecke stellen, die Mitglieder der Bundeswehr. Aber ich finde, diese Heimatschutzsache hört sich schon an wie Hitlerjugend 2.0. Also es geht ja auch darum, dass sie die Gesellschaft und das, ja, was Deutschland schützen und unterstützen möchte. Ich finde es eine seltsame Nummer. Ich habe Gott sei Dank die können ja inzwischen auch.
Wollte ich gerade sagen.
Schlecht, wenn mein Kind da mitmachen wollen würde.
Mama, ich gehe zum Heimatschutz.
Oder? Würdest du es nicht seltsam finden?
Ich finde den Begriff etwas unglücklich, wenn wir bedenken, was gerade so aktuell die Probleme sind. Da hätte man, also wenn man schon irgendwie versucht, der Bundeswehr ein anderes Label zu verpassen, hätte man vielleicht auch einen etwas glücklicheren Begriff wählen können. Aber was weiß ich denn schon?
Aber genau, ja. Mit diesen ganzen Rechten und Nazis auch einfach, nennen wir das Kind ja beim Namen, in der Bundeswehr, ist das schon so ein bisschen so wie der Rattenfänger von Hamel, der halt die kleinen rechten Kinder mit der Flöte reinholt.
Vielleicht ist es auch ein genialer Move von AKK, dass sie sagt, wir sammeln, wie so ein Honigtopf, wir sammeln jetzt die ganzen Rechten ein, wir nennen das Ding Heimatschutz und müssen einfach nur abwarten. Statt Telegram-Gruppe holen wir die einfach live direkt zu uns und machen so, jetzt geht ihr direkt, marschiert ihr direkt weiter. Und
aber es ist immer noch Kramp-Karrenbauer. Also wenn es jemand anderes wäre, dann könnte man vielleicht denken, ja, vielleicht stimmt das. Aber Kramp-Karrenbauer, nee, das glaube ich nicht. Und es ist halt vor allen Dingen sowas, wo du, wenn du an diesen Münchner, da an diesen David S. denkst, der ja den Amoklauf gemacht hat, wo ja. Der zum Beispiel denken, wenn er noch leben würde, ich glaube, der wäre jetzt traurig, dass er das verpasst. Das wäre so sein Pfadfinderverein, wo der sich wahrscheinlich wohlfühlen würde.
Wir beobachten das weiter.
Gewinner des Tages.
Ist Jens Spahn denn Politik goes Insta? Es gab jetzt einen wunderbaren Instagram-Post von Jens Spahn. Da muss man sich auch erstmal dran gewöhnen, dass die große Politik mittlerweile bei Instagram verhandelt wird. Und da sieht man ihn durch die Gegend spazieren mit einem Mann, den man zuletzt auch häufiger gesehen hat. Es ist also der übrigens neben Rittersport der einzige ist, der derzeit noch quadratisch sein darf. Armin Laschet. Und die beiden spazieren am Bodensee entlang. Und Jens Spahn lässt sich auf seiner Seite zitieren mit: Am Bodensee haben wir darüber gesprochen, was für erfolgreiche 20er Jahre in Deutschland und Europa notwendig ist. Und dann spazieren die beiden da so ein bisschen, das sieht so ein bisschen aus wie das Rain Man Cover, um ehrlich zu sein, damals. Die spazieren so durch die Weinberge und es sieht ganz toll aus. Ich frage mich immer, worüber reden die beiden dann in dem Moment? So, oder was geht dann so Spahn durch den Kopf? So, ey, du mal, jetzt hier da vorne in dem Weinberg, da könnte ich ihn eigentlich ganz gut, könnte ich mich seiner entledigen. Was für Gefühle kommen bei dir auf, wenn du dieses Duo siehst?
Ich habe die Fotos auch angeguckt und ich fand aber, das am schönsten fand ich das auf der Bank, ehrlich gesagt, weil ich finde, das hatte eine ganz krasse Symbolkraft. Die haben beide so ganz lässig nicht auf dem Sitz, auf der Sitzfläche der Bank gesessen, sondern auf der Lehne, wie die coolen Teenager.
Ja.
Aber hatten ihre Füße nicht auf der Sitzfläche, was dann halt auch wieder zeigt, nein, wir sind bürgerlich, wir sind sozial, wir interessieren uns für unsere Mitmenschen.
Ach, das ist ja interessant. Um die Konservativen zu befriedigen, ja.
Ja, genau, aber auch gleichzeitig dieses locker, dass sie, ach, Sitzflächen sind was für Loser.
Ja, spannend. Also, ja, so ein bisschen lässig, aber dann doch auch konservativ. Ja. Das ist ja eigentlich Jens Spahn. Sexy, lässig, aber durch und durch konservativ. Ja. Übrigens, eins, Kommentarspalten haben ja auch für Politiker mittlerweile so eine Art Umfragecharakter. Und es war wirklich augenscheinlich, dass die überwältigende Mehrzahl der Kommentare unter diesem Instagram-Post waren: Spahn macht das mal schön alleine, lass Laschet, also du ja, Laschet nein. Und ich glaube, Jens Spahn wird aus solchen Dingen auch seine Schlüsse ziehen. Das ist ja offenkundig, dass die Leute tatsächlich eher ihn sehen als Vorsitzenden der CDU, Klammer auf, mit Kanzlerkandidat Söder, Fragezeichen, Klammer zu. Laschet kommt in diesem ganzen Szenario immer ganz schlecht weg. Das finde ich sehr interessant, weil das Bild vom Loser Laschet, das hat sich ja jetzt komplett verfestigt. Das ist ja jetzt irgendwie bei allen klar. Ich weiß nicht, wie fühlt es sich für dich an? Wie nimmst du Armin Laschet wahr? Ist ja dein Ministerpräsident, du lebst ja in NRW.
Das ist mein Ministerpräsident. Besonders auf der Autobahn denke ich immer besonders wohlwollend über ihn nach. Also ist total gemein, weil man soll nicht nach Äußerlichkeiten gehen, aber der sieht einfach aus wie so ein Hobbit. Irgendwie nimmt man den nicht ernst. Also man kann den nicht ernst nehmen.
Liegt es an seiner Performance auch während der Corona-Krise? Weil die hängt ihm jetzt natürlich nach, weil er im Gegensatz zu Söder, starke Schulter zum Anlehnen, die harte Hand, Laschet natürlich immer etwas fahrig und entscheidungsschwach gewirkt hat. Jetzt muss man aber auch ganz klar sagen, die Zahlen sprechen nicht gegen Laschet. Denn dieser Lockerungswettbewerb, den wir zwischenzeitlich hatten, der hat sich ja für viele angefühlt wie die absolute Vollkatastrophe, die jetzt droht. Das stellt sich aber zahlenmäßig nicht dar. Es ist jetzt sogar tatsächlich so, dass das Bundesland Söders, Bayern, gerade eben die 50.000 Infektionsmarke geknackt hat. Es gab allein im Juli 2020 gab es über 2.600 Neuinfektionen. NRW hat nur 46.000 und auch nur 1.720 Neuinfektionen im Juli, hat aber mit fast 18 Millionen 5 Millionen Einwohner mehr. Diese Zahlen sind ja eindeutig und trotzdem ist Söder der perfekte Krisenmanager. Ist also jetzt Armin Laschet sowas wie der Bertie Vogts der Bundespolitik, sprich taktisch und faktisch gut, aber kein guter Verkäufer?
Also Söder ist ja auf jeden Fall für sich ein guter Verkäufer. Ich meine, der hat eigentlich immer nur völlig übertriebene Ideen. Denk mal an die Mondstationen, seine ganzen Raumfahrtpläne von Bayern und trotzdem kommt er irgendwie immer durch. Der ist total auf Show programmiert. Ich habe keine Ahnung, warum das so funktioniert. Ich wundere das jedes Mal, aber die Leute scheinen das zu mögen. Ja. Gott sei Dank nicht alle, aber einige. Und Laschet ist halt nicht so gut in der Schule.
Kommt es bei dir an?
Nein, nein.
Okay.
Verlierer des Tages.
Ist wieder einmal Clemens Tönnies, denn die Meldungen überschlagen sich förmlich. Der Mann kommt überhaupt nicht mehr zur Ruhe. Jetzt schreibt der Spiegel, Studie zu Corona-Ausbruch bei Tönnies, Ansteckung über 8 Meter Entfernung. Also es ist so, dass die Forschungsgruppe um die Virologin Melanie Brinkmann vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung mal sich so ein bisschen dahinter geklemmt hat, was jetzt eigentlich zu diesem Ausbruch bei Tönnies im Kreis Gütersloh geführt hat. Und da hat sich dann jetzt eindeutig herausgestellt, es waren wohl dann am Ende eigentlich nur 2 Leute, die für diesen Super-Spreading-Event verantwortlich waren. Aber es sind halt einfach die Bedingungen da im Kühlhaus. Und da gibt es so diverse Dinge, die halt einfach für Corona perfekt sind. Dass die Temperatur und der geringe Luftaustausch, dass der halt perfekt für die Aerosole sind. Und dass die sogar teilweise über 8 Meter weit gedrungen sind. Das ist natürlich so, ja, also da ist jetzt Tönnies Fleisch in dem Sinne sogar fast noch so eine Art Hilfestellung, so eine Art Versuchslabor, aber so richtig kommt der Mann aus den Schlagzeilen nicht raus jetzt.
Große Petrischale, das ist ekelhaft einfach.
Also ja, die, genau.
Es ist halt wirklich sowas von Petrischale, wo dann so gezüchtet wird und das in Kombination mit frischem, oder frisch kann ich vielleicht streichen, mit Fleisch, was Menschen dann wieder essen.
Ja.
Es ist alles ein bisschen widerlich und ich habe aber auch über Tönnies gehört, dass er jetzt gerne auch in China quasi so Schweinehochhäuser bauen will und dann kommt dann
da ja,
vielleicht
genau.
Zusammen, was zusammengehört und der nächste Supervirus ist dann zwar, kommt dann zwar wieder aus China, aber wurde von Deutschland gemacht und der Kreis schließt sich.
Schweinehochhaus, so hieß früher Trump Tower, ne? So ändern sich die Zeiten. Dann habe ich jetzt noch gehört, dass Tönnies Fleisch lag in von Ratten bevölkerten Kühlhaus, das kam dann auch noch raus jetzt. Auch heute bei Kontrollen in einem Kühlhaus im niedersächsischen Dissen sind Behörden auf massiven Rattenbefall gestoßen. Ein Fleischzerlegebetrieb wurde geschlossen, auch Produkte von Tönnies sind betroffen. Also du siehst, es hört einfach überhaupt nicht mehr auf. Dann gibt es Zulieferbetriebe, da sind Videos rausgekommen, dass die Schweine fürchterlich gehalten wurden. Ist jetzt auch nicht so wahnsinnig überraschend, muss man sagen. Also Tönnies sollte vielleicht einfach in den nächsten Wochen einfach gar keine Meldung mehr lesen. Oder vielleicht einfach sein System komplett umstellen. Nur dann wird es vielleicht nicht mehr ganz so profitabel sein. Ach Gott, es ist ein Elend. Wollen wir was anderes machen?
Es ist auf jeden Fall ekelhaft, ja. Weil ich mich frage, sind dann auch dann Ratten mit unter das Fleisch gekommen? Weil dann wäre es wiederum relativ frisches Fleisch vermutlich, wenn die damit eingefangen und dann verarbeitet werden.
Oh ja. Also viel schlimmer könnte es auf jeden Fall auch nicht schmecken.
Ich dachte, du wärst längst tot.
NTV schreibt, hunderte Radikale siedeln über, Eva Herrmann baut rechte Kolonie in Kanada. Also hunderte Deutsche mit braunem Gedankengut haben sich laut einem Spiegelbericht auf einer Insel in Kanada angesiedelt. Dahinter stecken die ehemalige Tagesschausprecherin Eva Herrmann und der Rechtsradikale Andreas Popp. Gemeinsam verbreiten sie rechte Propaganda und nehmen die Siedler aus. Ja, es ist also sehr spannend da in der Region, in der östlichen Provinz Nova Scotia. Da ziehen jetzt die ganzen Rechten hin, weil auf Internetseiten von Eva Herrmann und eben diesem Andreas Popp werden dann Seminare angeboten auf einer Insel, die viermal so groß ist wie das Saarland. Da ist es wieder. Aber da sind dann nur 130.000 Menschen. Und dort werden jetzt deutsche Staatsbürger mit braunem Gedankengut angesiedelt. Allerdings auch zu völlig überhöhten Preisen. Man könnte fast sagen, sie werden auch ein wenig übers Ohr gehauen. Aber wer will das schon öffentlich einklagen? Also es wird dann auch viel geschwiegen. Was macht denn Eva Herrmann da? Gibt es da eine neue Colonia Dignidad oder so? Ich habe also das letzte Mal, dass ich gehört habe, dass eine Tagesschausprecherin in so eine Kolonie von Wahnsinnigen gezogen ist, das war, als Susan Starke ins Dschungelcamp gegangen ist. Aber das ist ja auch schon eine Weile her. Wäre das eine Idee? Vielleicht wäre das doch was für die ganzen, also nicht direkt zum Heimatschutz der Bundeswehr, sondern sofort darüber nach Kanada.
Wenn sie die Meldung hört vom Heimatschutz, habe ich mir schon überlegt, ob sie dann nicht ihre Pläne wieder rückgängig macht, weil das klingt ja dann wiederum ganz vielversprechend.
Ja.
Für Leute wie Eva Herrmann.
Ja.
Aber ich find's ein bisschen, also Kanada tut mir leid. Das ist so ein nettes Land irgendwie. Das hat man so knubbelig im Kopf. Also dann lieber Laschet nach Kanada. Das wäre dann so ähnlich wie das Auenland. Und
ach, der arme Laschet. Eben der arme, du hast aber auch wirklich der arme Laschet. Vielleicht ist das auch einfach unsere Rache für Nickelback. Ne? So, dass wir den jetzt die ganzen Bekloppten schicken. Das ist im Grunde genommen, diese ganze Insel ist so eine Art Telegram-Gruppe als Kolonie. Finde ich, reizvoll, aber
es hat halt Vorteile, ja, weil in Kanada ist ja alles, die haben doch immer so Hotspots und dann ist drumherum gar nichts außer Bären und Ahornbäume und Landschaft. Und dann wieder ein Hotspot und dann ewig lang wieder gar nichts. Also die könnten da niemanden wehtun und würden sich wahrscheinlich mit Inzest über kurz oder lang selbst komplett unschädlich machen. Aber mir tut's wirklich leid für Kanada. Die sind ja. So gelten die nicht mit zu den nettesten Ländern der Welt und wollen nicht alle Amis dahin und so, weil die so nett sind. Und dann kommt da Eva Herrmann.
Ich sag nur, Justin Trudeau seufzt, ne?
Ja. Und was schreibt eigentlich die Bild?
Penis-Video von Dogs of Berlin Star geleakt. Und was hat Bushido damit zu tun? Ja, der deutsche Rapper Sinan G. ist vielen Fans nicht nur durch seine Musik, sondern auch durch sein Mitwirken in der gefeiten Netflix-Serie Dogs of Berlin bekannt. Aktuell kursiert allerdings fragwürdiges Material, welches Sinan G. zeigen soll im Internet. Ein geleaktes Video soll angeblich den Rapper zeigen, wie er sich selbst befriedigt. Und das ist wohl auch, irgendwie hat wohl Bushido auch einen Screenshot davon auf seinem Insta-Account geteilt. Und das soll angeblich auch noch ein Video sein, irgendwie ein Mitschnitt, das er angeblich einer Minderjährigen geschickt hat. Also es ist alles nicht schön. Was besonders peinlich ist, ist natürlich für diesen Sinan G. auch, dass im Zusammenhang mit dieser Meldung wieder rauskommt, dass er mal bei Dogs of Berlin mitgespielt hat. Das will man ja auch nicht in der Vita stehen haben. Und jetzt frage ich dich, was ist eigentlich mit den deutschen Rappern los? Haftbefehl jagt sich selbst eine Kugel ins Bein. Jizzes fotografiert sich mit Dieter Bohlen. Farid Bang macht Werbung mit der Düsseldorfer SPD. Sag mal, also, ich bin fassungslos.
Ich war schon immer Punkrockerin, ich kann mit Rap überhaupt gar nichts anfangen und denke mir halt, ey, das ist das Problem von Leuten, die Rap hören. Also, warum? Also, das sind wirklich alles komplette Vollidioten und du hast jeden Tag irgendeine Meldung. Aber vielleicht ist es auch gar nicht, geht es gar nicht darum, den Kram zu hören, sondern diesen Zob-Charakter, den das Ganze hat. Also vielleicht stehen die gar nicht auf die Musik von diesen ganzen Rappern, sondern nur auf die ganzen Storys, die dahinter stehen. Das habe ich mir schon überlegt. Weil es hat einen gewissen Unterhaltungswert. Und dann ist
klar.
Die Musik halt so eine Nebensache.
Na, ich meine, Haftbefehl schießt sich selbst ins Bein. Ich meine, in Frankfurt haben sie schon einen ganz anderen Schuss gesetzt, aber es ist trotzdem irgendwie schon ganz lustig. Ich meine, früher 50 Cent hat sich 8-mal von anderen anschießen lassen. Tupac, Biggie, damit bin ich groß geworden. Haftbefehl macht das einfach, du erst quasi der Finn Kliman des Deutschrap, der macht das alles noch selbst in Handarbeit. Ist ja toll, aber dann zeigt er diese, dann siehst du den aus dem Krankenhaus kommen mit seinem Gipsbein und denkst auch so, ach ey, ich weiß auch nicht, irgendwie hinterlässt mich das alles mit einem Schalengefühl und unterm Strich stellen wir wahrscheinlich irgendwann fest, dass die Amigos von allen noch die härtesten waren. Das ist egal. Komm, wir enden versöhnlich.
Die gute Nachricht des Tages.
Wir sind wieder wer. Die mitteleuropäische Zeitung in Kombination mit CNN schreibt Weltklasse. CNN zählt den Schlachtensee zu den besten Bademöglichkeiten der Welt. Ja, das sagt CNN. Die besten 20 besten Badeplätze der Welt. Und da ist auch der Schlachtensee in Berlin, Steglitz, Zehlendorf dabei, weil toll erreichbar, sandige Pfade, kühles, grünes Wasser. Die haben, glaube ich, auch den Landwehrkanal in Berlin noch nicht gesehen, sonst wären sie vielleicht zu einem anderen Urteil gekommen. Aber das ist doch toll, oder? Ist doch für uns Deutsche auch mal eine schöne Meldung.
Das finde ich auch. Ich frage mich halt nur ein bisschen, haben die Dänen schon auf resistente Bakterien getestet? Weil das ist ja auch so ein Problem von deutschen Badeseen.
Jetzt macht doch nicht alles kaputt.
Ja, aber es ist ein Problem von deutschen Badeseen.
Ja, ich finde es nur lustig, dass CNN die Liste macht der Top 20 der schönsten Badeorte. Ne? Da hast du dann irgendwie den Akigawa-Fluss in Japan, Dublin Bay in Irland oder Dalebrook Tidal Pool in Kapstadt. Es sind aber alles Orte, wo, Doppelpunkt, die Amis nicht hin dürfen. Schöne Grüße auch an Donald Trump. Er ist so ein bisschen die Mohrrübe vor der Nase der amerikanischen Touristen, aber ja gut, Mitleid mit Trumps Amerika.
Aber glaubst du, dass wirklich jemand sagt, nee, und jetzt? Ach, vielleicht, ich kenne den Schlachtensee nicht. Also vielleicht ist er wirklich wunderschön.
Ist wirklich schön, wirklich schön. Aber ich bin ja gerade am Gardasee und ich war ja gerade in Rom mit Niki. Und ich sag's jetzt mal ganz vorsichtig, die amerikanischen Touristen haben da niemandem wirklich gefehlt.
Hm? Ja. Naja. Weiß ich nicht. Vielleicht ist jetzt sehr viel weniger Geld in diesem Brunnen gelandet, in der Fontana di Trevi. Kannst du so nicht sagen. Also irgendwem haben sie bestimmt gefehlt.
Wir haben auf jeden Fall was reingeschmissen, weil Hatice Akgün sich was gewünscht hat. Und diesen Wunsch wollten wir erfüllen. So, Mariella, ich danke dir. Wir sind schon durch.
Krass. Ne?
Kann dich jetzt beruhigt ins Wochenende entlassen. Ich weiß ja nicht, was planst du? Du campst doch gerade oder machst du Glamping?
Nee, meine Mutter hat so einen Standkarawan in Holland. Das ist immer sehr, sehr nett. Und das ist mit Kindern gar nicht schlecht. Ich bin auch auf dem Campingplatz viel gewesen als kleines Kind. Du kannst sie einfach rumrennen lassen und die machen da ihr Ding. Das ist sehr angenehm. Und jetzt bin ich wieder hier.
Ja.
Und dann fahre ich Sonntag noch für ein paar Tage zu der Caroline in den Schwarzwald.
Ach, wie schön. Fantastisch.
Ich bin mal gespannt, ich war noch nie im Schwarzwald.
Ja, dann hoffe ich nur, dass du auf der Fahrt dorthin nicht versehentlich noch Jens Spahn und Armin Laschet auf der Rückreise.
Das würde ich aber schön finden.
Okay, dann vielen Dank und schönes Wochenende.
Danke dir und grüß Niki und habt's noch schön.
Dankeschön, ihr auch.
Tschüss.
Ciao.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Episoden gibt es jede Woche montags, mittwochs und freitags. Überall, wo es Podcasts gibt.
Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung.
Hallo, ich bin Jan Müller. Olli Schulz und Jan Delay sind zwei der großen Namen, mit denen ich in den letzten Wochen über ihr musikalisches Gesamtwerk gesprochen habe. Und das, wie immer, sehr ausführlich. Denn bei meinem Podcast Reflektor geht es nicht nur um Musik, sondern auch um die Geschichten hinter der Musik. Ich selbst spiele bei Tokotronic. Ich weiß, was es bedeutet, Musik zu machen, in einer Band zu spielen, Alben aufzunehmen und auf Tour zu sein. Ich kenne alle Facetten, die sich mit diesem Beruf verbinden. Euphorie und Drama. Und genau darüber spreche ich mit meinen Gästen bei Reflektor. Was verbindet uns? Was unterscheidet uns? Reflektor gibt euch einen Blick hinter die Kulissen der Musikwelt, den ihr sonst so nirgendwo bekommt. Die Liste der Menschen, mit denen ich bereits sprach, ist lang. Deichkind, Campino, Jens Rachut, Doro Pesch, Judith Holofernes, Casper, Igor Levit, Haftbefehl, Esther Bejarano, Charlie Hübner und viele, viele mehr. Music is a healing force of the universe. Reflektor, der Musikpodcast. Jeden Freitag. Ich freue mich drauf und ich freue mich auf euch. Wir hören uns. Euer Jan Müller.